Minus 5 Stars.
Verkackten Anfangs zum DDT-Podcast. Einfach nochmal.
Berühmt.
Machen euch das Ganze mal wieder anzuziehen. Anzuziehen, genau. Kurz erklärst du, warum die im Match drin haben? Sag nochmal.
Abgrundtief beschissen, scheiße, super, scheiße, schlecht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von DD Talk, dem Wrestling-Podcast. Heute mit der finalen Episode unserer kleinen Reihe Was ist Wrestling? Es geht heute zu Ende, nachdem wir schon sehr viel Spaß mit der Historie und dem Auseinandernehmen der Aspekte von Wrestling hatten, mit unseren Top 5 Match-Empfehlungen, kurz und knackig. Was könnt ihr euch als neue Wrestling-Fans angucken, um euch vielleicht für diesen Sport, für diese Shows zu begeistern? Was macht Spaß vielleicht auch fürs Wiedereinfinden in die Leidenschaft zum Wrestling, die man als 12-Jähriger das letzte Mal verspürt hat? Da haben wir beide mal 5 Matches in ungeordneter Reihenfolge vorbereitet und werden euch die jeweils einmal kurz vorstellen, anteasen, natürlich nicht das Finish verraten, nicht verraten, wer gewinnt, und euch einfach mal wieder hungrig darauf machen, euch das Ganze wieder reinzuziehen. Felix wird den Anfang machen und dann wechseln wir uns einfach ab. Viel Spaß dabei.
Genau. Ein kleiner Disclaimer, natürlich, diese Matches sind unglaublich subjektiv ausgesucht, die sollen überhaupt nicht repräsentieren, was irgendwie der State of the Art ist oder sowas, das ist auch meh. Ich kann zum Beispiel nicht verhehlen, dass ich momentan, was das Wrestling angeht, sehr viel in Japan bin, aber das muss nicht heißen, dass ihr das auch tun müsst, es sind einfach nur Matches, die mich sehr beeindruckt haben. Die Welt des Wrestlings ist bunt wie nie und es wäre schade, wenn man die vielen, vielen Angebote an sich vorbeiziehen ließe. Es geht ja nur darum, sucht euch das aus, was euch Spaß macht. Googelt ein bisschen, guckt ein bisschen und man kommt ja von Hölzchen auf Stöckchen und bla und bla. Darum geht es ja aber auch schließlich. Also hier, in keiner besonderen Reihenfolge, mein erstes Match, von dem ich denke, dass man es mal gesehen haben sollte. John Cena vs. CM Punk bei Money in the Bank 2011. Dieses Match war tatsächlich das allererste Wrestling-Match, das ich in kompletter Länge gesehen habe. Und boy, ist es hängen geblieben. Ein absolut tolles Match, das zeigt, wie gut beide Worker effektiv sind. Bei allem Hate auf John Cena, der in letzter Zeit aber auch abgeflaut ist, muss man dem Mann lassen, dass er ein Arbeitstier ist. Also das konnte man ihm irgendwie nie vorwerfen, dass er nicht wirklich, wirklich gearbeitet hat für seine Company. CM Punk wiederum war ein Mann, der Ringpsychologie verstanden hatte wie wenig andere. Der konnte auch sehr wenig, sehr viel rausholen. Der konnte sehr, sehr gut Geschichten erzählen. Das und die elektrisierende Stimmung in Punks Heimatstadt Chicago sorgen dafür, dass dieses Match eines der besten ist, das das WWE Main Roster in den letzten 10 Jahren veranstaltet hat. Word. Sie haben viele gute Sachen gemacht seitdem, aber stimmungsmäßig und vom ganzen Ding her schwierig damit gleichzuziehen. Was ist hier der Hintergrund? Also warum kämpfen die gegeneinander und warum ist das so interessant? CM Punk hatte vor Money in the Bank, das ist ein großes, großes Pay-Per-View, gegen diverse große Gegner gewonnen, innerhalb einer Woche. Und hat damit die Gelegenheit bekommen, diesen World Title, um den es hier geht, gewinnen zu dürfen. Gleichzeitig fällt in diese Zeit auch die berühmt-berüchtigte Pipe-Bomb-Promo. Das könnt ihr mal googeln. Ist absolut witzig, sollte man mal gesehen haben. In der Punk mit Vince McMahon und der WWE abrechnete und verkündete, dass sein Vertrag bei Money in the Bank ausliefe. Also der gute Punk kommt raus und sagt, ja, guten Tag, ich bin's, CM Punk. Lass uns mal über WWE reden. Eigentlich ein Scheißverein. Was Vince McMahon so macht, eigentlich blöd. Der könnte viel mehr Geld machen, wenn er das richtig machen würde, was er hier tut. Die Art und Weise, wie er das gemacht hat, das ist abgefahren. Das ist eine Promo, die heute noch immer die Gemüter schürt. Das Faninteresse an Punk war aber ungebrochen. Und er hat versprochen, an seinem offiziell letzten Tag bei der WWE mit dem Heavyweight-Title die Promotion zu verlassen. Also wirklich schockierend, wenn er einfach geht. Also er gewinnt den prestigeträchtigsten Title dieser Promotion und geht. Das war sein Plan, das hat er verkündet. Er hat gesagt, mit der WWE, ne, Kackverein, aber jetzt gewinne ich meinen diesen Titel nochmal und dann gehe ich. McMahon suspendiert Punk storyline-mäßig im Folgenden, weil er sagt, nee, das kannst du ja nicht machen, du kannst dich ja hier nicht gegen mich wenden, bla 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 blub blub blub. Cena wiederum sagt, nein, nein, wie wir ja schon etabliert hatten, Cena zu diesem Zeitpunkt auch eigentlich schon absolutes Babyface, sagt, nee, das kann aber so nicht sein. Ich möchte meinen Herausforderer, ist ja kein Problem. Ich laufe nicht davon, ich stelle mich der Herausforderung. Und so treffen dann in dem Match John Cena als amtierender Champion und Punk als Herausforderer auf dem Weg aus der Promotion aufeinander. Die Spannung
in diesem Match ist greifbar. Das Interesse der Fans ist so off the charts. Es ist zwischendurch so unglaublich laut in dieser Arena. Gerade als CM Punk, der ja aus Chicago kommt, eben seinen Einzug in die Arena hält, rasten die Leute aus. Dieser Mann, der eine relativ tragische Verbindung mit dem Wrestling hat, über die wir vielleicht irgendwann nochmal reden, war und ist so beliebt bei vielen Wrestling-Fans, dass teilweise heute noch bei irgendwelchen komplett nichts mit ihm zu tun habenden Events die Leute plötzlich anfangen zu chanten, CM Punk, CM Punk. Das heißt also, dieser Mann war einfach geliebt von allen Leuten. Und die haben da ein absolut, absolut krasses Teil hingesetzt. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich schön zu gucken.
Dann machen wir weiter mit meinem ersten Eintrag in meiner Top 5. Es geht ein bisschen in die Vergangenheit. Es geht ins Jahr 2002 und das Match, das ich vorstelle, ist Rey Mysterio gemeinsam mit Edge in einem Tag-Team gegen das Tag-Team aus Chris Benoit und Kurt Angle. Das Match ist ein sogenanntes 2-out-of-3-Falls-Match. Ein 2-out-of-3-Falls-Match bedeutet, dass das Match sozusagen in drei Mini-Matches maximal drei Mini-Matches unterteilt ist. Das heißt, wenn ich meinen Gegner einmal zur Aufgabe bringe, gewinne ich den ersten Fall. Wenn ich meinen Gegner pinne, gewinne ich den zweiten Fall. Und sollte ich dann 2-0 führen, dann ist logischerweise das Match insgesamt gewonnen. Es gibt ja nur drei Abschnitte, dann habe ich die Mehrheit gewonnen. Wenn allerdings der Gegner zwischendurch ausgleicht, mich also pinnt oder zur Aufgabe bringt, gibt es einen dritten Fall, der dann das gewinnbringende 2-1 für das Team ausfechten lässt. Auf dem Spiel stehen in diesem Match die neuen World Tag Team Titles, also die Championship-Gürtel für Tag-Teams, für Zweierteams, die damals neu eingeführt wurden. 2002 wurde erstmal der sogenannte Brand Split konsequent durchgezogen. Es gab eine neue Show, SmackDown, ursprünglich eingeführt, um dem wachsenden Roster Raum zu geben. Und diese Show erhielt eigene Titel. Es gab also bei der Flaggschiff-Show Monday Night Raw eigene Titel, es gab einen World Champion, jetzt gab es auch bei SmackDown einen World Champion und logischerweise dann auch World Championship-Titel für Tag-Teams, für also Zweier-Teams. Separater Sport im Sport sozusagen. Das Match dieser beiden Parteien beinhaltet mit jedem Teilnehmer mittlerweile eine absolute Legende des Sports. Ja, Rey Mysterio, damals neu in der WWE, davor bei WCW, war damals schon ein kultiger US-Luchador, der mit seinen spektakulären Moves auch Menschen wie mich überhaupt erst für Wrestling begeistern konnte und die Fans damals schon verzaubert hat. Edge war damals schon jemand, bei dem man wusste, der wird später mal ein ganz großer. Später wurde er dann der gehasste Bösewicht Nummer 1 überhaupt in der WWE, hat über 10 World Titles gewonnen. Und in diesem Match war er noch in physischer Topform. Er hat sich dann 2004 das Genick gebrochen und war danach immer so ein bisschen eingeschränkt im Ring. Hier ist er noch voll in Fahrt, voll in Form. Die beiden sind die Guten, ja, die Faces. Auf der anderen Seite, die Bösewichte, stehen die Champions, die Tag Team Champions. Auf der einen Seite Kurt Angle, ebenfalls eine Legende, ein genialer technischer Wrestler und einer der wenigen Olympia-Goldgewinner im Pro-Wrestling, im Ringen, logischerweise, er hat also einen legitimen Hintergrund. Und darüber hinaus auch einfach ein kultiger Charakter mit einem weitläufigen Talent zwischen einem Comedy-Heel, der einfach super lustig ist und auch schauspielerisches Talent besitzt sogar, aber auch einem seriösen Arschtreter, ne? Man ist schließlich Goldmedaillengewinner im Ringen. Und sein Partner Chris Benoit, der ist heute vor allem leider dafür bekannt, dass er tragischerweise 5 Jahre nach diesem Match 2007 seinen Sohn, seine Frau und anschließend sich selbst ermordet hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Geschichte ein bisschen komplizierter ist. Zu diesem Zeitpunkt war er durch private Schicksalsschläge, aber vor allem durch massive im Ring genommene Hirnschäden bereits eine andere Person. Also man hat später sein Gehirn untersucht und festgestellt, der hatte das Auffassungsvermögen eines 80-jährigen Alzheimer-Patienten. Es ist eigentlich relativ einfach, zwischen dem Chris Benoit hier in diesem Match und dem späteren Dreifachmörder zu trennen. Das sei an dieser Stelle ausdrücklich betont. Zu diesem Zeitpunkt ist er neben einer eigentlich als freundlich bekannten Persönlichkeit auch noch zufällig einer der besten In-Ring-Worker aller Zeiten, ein genialer Techniker und vor allem ein höchst sauberer Worker, der, glaube ich, nie jemandem in einem Match versehentlich auch nur den Finger gekrümmt hat. Die Story des Matches, also in der Storyline, in der Geschichte dazu, ist eigentlich ganz einfach. Die Heels, die Bösewichte Kurt Angle und Chris Benoit, hassen sich bis aufs Blut, aber ihr Team funktioniert sehr gut. Wenn sie sich also vertragen, sind sie eigentlich unbesiegbar. Die tapferen Babyfaces Edge und Rey Mysterio konnten sie nämlich im ersten Match um die Tag-Team-Titel besiegen und wurden somit die ersten Tag-Team-Champions, weil sie eben als Team, wenn sie funktionieren, nicht zu schlagen sind. Das ist die Story. Aber was ist mit diesem Mal? Es ist das Rematch um die Titel. Gelingt ihnen es auch dieses Mal, sich zu vertragen und dieses unbesiegbare Tag-Team zu bilden? Denn in den letzten Wochen vor dem Match hat es gewaltig zwischen beiden gebrodelt. Aber bei Ray und Edge ist alles in Butter. Die verstehen sich super, die Babyfaces. Chris Benoit und Kurt Angle sind zwar die besseren Einzelwrestler, aber das Babyface-Team harmoniert als Team besser. Ne, vielleicht können sie ja einen Twist provozieren und so das technisch bessere Team überwinden. Das ist eben die Geschichte, die in diesem Match erzählt wird, über die Anzahl der Falls, die dort gewrestelt werden. Und es ist vor allem einfach ein leicht anzusehendes Match. Es ist amerikanisches Wrestling in seiner größten Stärke. Es ist einfach sehr leicht zugänglich. Die Moves sind spektakulär, nicht zu spektakulär. Es wird eine sehr leicht verständliche Geschichte der Underdogs gegen die überlegenen Bösewichte erzählt. Und vor allem hat man damals noch mit Michael Cole einen Kommentator gehabt, der noch nicht laufend Werbung für WWE-Produkte geplackt hat oder irgendwie Faxen gemacht hat, sondern es ist gutes Kommentieren des Matches, es bleibt spannend, die Atmosphäre in der Halle ist auch super aufgeheizt, weil alle vier Wrestler den Fans wirklich auf ihre eigene Art wichtig sind. Und ja, es ist wirklich das WWE Tag Team Wrestling zu seiner Höchstzeit damals. 2002 SmackDown gilt immer noch als eine der besten Äras für die Show, die es jemals gab. Und es ist auf YouTube aufrufbar, sucht einfach mal danach. Sind wirklich, ich glaube, ungefähr 22 Minuten leichte, fantastische Unterhaltung.
Gut, machen wir weiter mit meiner Nummer 2. Ein Match, das polarisiert hat. Will Ospreay gegen Ricochet beim Best of Super Juniors 24. Das war 2016. Dieses Match war seinerzeit das am heißesten diskutierte Wrestling-Match der Welt. Sowohl Will Ospreay als auch Ricochet sind beides sehr athletische Wrestler mit einer Körperbeherrschung, die beeindruckt. Wenn ihr mal so eine sondern eher so Freerunning-Geschichte gesehen hast, oder Cirque du Soleil oder sowas, so olympisches Bodenturm auf dem Niveau, die reißen da Sachen ab, abgefahren. Was beide hier abgeliefert haben, war ein Feuerwerk aus minutiös einstudierten Bewegungsabläufen und einer Menge Flippy-Shit. Also da noch ein Backflip und hier noch ein Backflip und da aus dem Ring gesegelt und hier noch und da und das sehr, sehr schnelles Pacing, ganz, ganz abgefahren. Dieses Match rief dann den Wrestling-Veteran Vader auf den Plan, der sich beschwerte und mit der Rückendeckung diverser Fans behauptete, es ist doch kein Wrestling, diese jungen Leute von heute, die verstehen nicht mehr, das ist alles... Das, worüber wir im Endeffekt auch schon gesprochen haben, als wir von der Geschichte des Wrestling sprachen. Es kommen immer Leute, die sagen, nee, das, was die heute machen, das ist nicht so, wie das machen.
Vor allem muss man dazu sagen, dass Vader ebenfalls einer der kultigsten Wrestler aller Zeiten ist, weil er selber solche Konventionen gebrochen hat. Er hat nämlich unglaublich brutal gearbeitet. Er hat den Leuten legitim ins Gesicht gehauen. Er war einer der ersten großen, fetten Wrestler, die auch mal einen Moonsault gemacht haben und geflogen sind. Das heißt, eigentlich müsste besonders er sich damit auskennen, was es heißt, Konventionen zu brechen und neue Sachen zu erfinden.
Dazu muss man sagen, Vader zu diesem Zeitpunkt auch schon um die 60, ein alter Mann, vielleicht auch einfach gealtert. So. Die Debatte, ob das jetzt die Zukunft des Wrestling ist oder ob das jetzt Sachen sind, die man verbieten sollte, das hält immer noch an. Fakt ist aber, dass Ospreys und Ricochets Stil richtungsweisend für die aktuelle Generation des, vor allen Dingen die aktuelle Generation der leichteren Wrestler ist. Und dieses Match einen entscheidenden Punkt in der Geschichte des Wrestlings kennzeichnet. Man kann nicht unbedingt von einer Trendwende sprechen. Der Stil war schon davor evident sichtbar, denn Ricochet und Ospreay haben ja schon vor diesem Match genau solche Matches gewrestelt. Aber die Konvergenz dieser beiden sehr, sehr talentierten Wrestler auf einen Punkt macht das vor allen Dingen visuell zu einem atemberaubenden Spektakel. Es ist wirklich, wirklich schön anzusehen.
Gut, kommen wir zu meinem zweiten Match. Es geht nach Mexiko. Und zwar in die Arena Mexiko, der wohl berühmteste Schauplatz mexikanischen Wrestlings und die berühmteste Form des mexikanischen Matches. Ein Mask versus Mask, Máscara contra Máscara, wie es der mexikanische Announcer immer wieder betonte, Match zwischen zwei Legenden. Also es ist quasi, man stapelt die spektakuläre Bedeutung dieses Matches sozusagen immer mehr. Es gibt sozusagen eine Dreifachbelastung, wie spektakulär und emotional dieses Matches. Die beiden Teilnehmer heißen Ultimo Guerrero gegen Atlantis. Und das Ganze findet statt bei der größten Veranstaltung, also eine Vierfachstapelung der Emotionalität, bei der größten Veranstaltung des Jahres, bei der Anniversary Show 2015. Damals wurde man 83. Mit der CMLL. Genau, dieses Match ist eigentlich ein Beispiel für die Blaupause von gutem Lucha Libre. Wie es lebt und lebt, Larger-than-life-Persönlichkeiten mit überbordenden Persönlichkeiten und großartigen Masken in einer vor Stimmung kochenden Halle, Emotion und Action. Mit Ultimo Guerrero haben wir auf der einen Seite einen der besten Bösewichte, genannt Rudos, der vergangenen 20 Jahre in Mexiko auf der einen Seite. Das ist eigentlich der erste, den man findet, wenn man mexikanisches Wrestling mal googelt, dann findet man ganz schnell Mexiko, dann findet man ganz schnell Matches gegen Místico, den späteren Sin Cara in der WWE, der damals auch ein Topstar war und sein größter Herausforderer, weil er eben der beste Bösewicht war, den es gerade so im Land gab, war Ultimo Guerrero. Und auf der anderen Seite steht Atlantis, ja, einer der größten Helden des mexikanischen Wrestlings, ein ganz großer Technico und vom Charakter her am ehesten vergleichbar mit der Popularität von so einem tapferen Schneiderlein-Babyface, so ein Daniel Bryan 2013 bis 2015 oder auch ein Ricky Steamboat, einfach ein herzensguter, ehrlicher Mann, der für die Gerechtigkeit kämpft und sich dem Bösewicht Ultimo Guerrero, der auch noch jetzt seine Maske haben will, tapfer entgegentritt. Und ja, das ist das, was also auf dem Spiel steht. Es geht um nichts weniger als ihre Maske, ihren symbolisierten Charakter. Eine dieser beiden Legenden, die beide an die 30 Jahre Erfahrung im Business haben, wird seine Maske abgeben, seine Identität enthüllen und eine Epoche in ihrer Karriere beenden müssen. Mit allem, was den beiden Ikonen von ihrem einst spektakulären Stil noch erhalten geblieben ist, stemmen sich jetzt also beide eine gute halbe Stunde gegen ihre Niederlage und vor allem gegen den drohenden Verlust ihrer Identität. Und man muss dazu sagen, auch wenn beide sich den 50 Jahren Lebensalter nähern, ersetzt doch die Emotion in der Halle und vor allem auch die spürbare Angst um das Schicksal ihrer beiden Helden seitens des Publikums jegliche, ja, technische Finesse, die manchmal fehlen, ja, weil die beiden einfach scheiße alt sind, ja, gerade für Verhältnisse von Wrestlern, die hauptberuflich durch die Gegend fliegen. Gerade bei Ultimo Guerrero, der ist immer noch aktiv, zwar jetzt auch eigentlich kein Spoiler. Also beide sind noch aktiv, auch wenn es sozusagen ein mögliches Karriereende suggeriert, ein Mascara-Contra-Mascara-Match zu bestreiten. Der ist immer noch fit. Die mexikanischen Wrestler sind auch Ausnahmekönner, das sieht man in diesem Match. Und ja, wer einmal diese flirrende Spannung eines Mascara-Contra-Mascara-Matches für sich entdecken möchte und Lucha Libre von seiner besten Seite sehen möchte, dem sei das Match dringlichst ans Herz gelegt.
Machen wir weiter mit meinem dritten Match. Edge und Christian gegen die Hardy Boys, gegen die Dudley Boys bei WrestleMania X7 2001. Ein Match mit drei der bekanntesten und ja auch irgendwie beliebtesten nordamerikanischen Tag Teams der späten 90er und frühen 2000er. Dieses Match ist nun vor allem auch in der Liste, um euch diese Teams vorzustellen, bei all meinem Fokus auf Japan, Nordamerika nicht zu vergessen. Edge und Christian teamen eigentlich seit Jahren miteinander. Anfangs waren die beiden laut Storyline auch noch Brüder, das hat man dann irgendwann kommentarlos fallen gelassen. Zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, war das sogar noch der Fall. Die Hardy Boys, die wiederum tatsächlich echte Brüder sind, und die Dudley Boys, die wiederum nur in der Storyline Brüder sind. Also im Endeffekt drei Paare von Brüdern, von denen eines ein wirkliches Paar Brüder ist, aber naja. Also was haben wir hier? Edge und Christian sind so etablierte Tag-Team-Worker, die kennen diese ganze Geschichte auch schon lange, lange. Die Hardy Boys sind so, boah ja, die sind so, das ist so eine Art Ästhetik, die wirklich nur Anfang der 2000er Sinn ergibt.
Die Hintergrundgeschichte der Dudley Boys ist, dass sie aus einer großen Dudley-Familie kommen. Im Endeffekt ein Haufen von Dorftrotteln und Dorfidioten. Also so eine klassische Inzest-Südstaaten-Familie eigentlich, da wohnt ein bunter Haufen von Männern zusammen, die alle die gleiche Mutter haben sollen, aber alle von verschiedenen Vätern. Deshalb sind auch die Brüder Devon Dudley und Bubba Ray Dudley weiß und schwarz, das ist gar kein Problem. Es gibt auch einen, der ist richtig fett und richtig groß und das ist sozusagen der Familienhintergrund. Wie du schon gesagt hast, ist es Trash-TV, was nur Ende der 90er Jahre funktioniert hatte.
Ja, gleiches gilt für die Hardy Boys. Die Hardy Boys zu diesem Zeitpunkt sehen so ein bisschen aus, als hätte jemand das Konzept von Techno und der Love Parade in einen Wrestler injiziert. Die sind bunt, die sind abgefahren, die haben Netzhemden an, die sind, wie gesagt, das ist so eine Ästhetik, die Anfang der 2000er hat das irgendwie funktioniert, aber naja. Warum ist dieses Match dann nochmal besonders gut? Zumal alle drei Tag-Teams wirklich gut funktionierende Tag-Teams sind. Fakt. Dann sind die Worker, die dabei sind, also die individuellen Wrestler, sind alle nicht scheiße. Und das Ganze ist ein TLC-Match, also ein Match mit diesen besonderen Stipulationen, von denen wir ganz am Anfang schon mal gesprochen haben. TLC steht für Tables, Ladders, Chairs. Also ich übersetze nochmal, für die, die im Englischen nicht so mächtig sind. Tische, Leitern, Stühle.
Es gibt sogar eine Storyline, wie diese drei Elemente in das Match gekommen sind. Denn Edge und Christian haben eine Lieblingswaffe, den Stuhl. Es gibt sogar einen Tag-Team-Move namens Concerto, wo sie dem Gegner von beiden Seiten einen Stuhl an den Schädel donnern. Das ist ein Tag-Team-Finisher, den sie in Hardcore-Matches benutzen. Die Dudley Boys sind berühmt für ein Manöver, wo Bubba Ray Dudley seinem Bruder entgegenbrüllt, Devon, get the tables! Und dann kriecht Devon unter den Ring, wo ja alles Mögliche wahrscheinlich bis zum angereicherten Uran zu finden ist, und holt einen Tisch hervor, durch den dann einer oder mehrere Gegner befördert werden. Und letztendlich haben wir dann auch noch die Hardy Boys, die stehen voll auf Leitern und davon runterzuspringen und am besten durch Tische zu springen, wo dann ein Gegner im besten Fall drauf liegt, sonst wäre es ganz schön unbequem. Als diese drei Tag-Teams sich dann im Laufe der Wochen bei den TV-Shows immer wieder mit ihren Signature-Gegenständen verprügeln, beschließt irgendwann der damalige General Manager Mick Foley, die beiden in ein Match zu stecken, ein Hardcore-Match, wo alle drei diese Elementen vorkommen. Und jetzt haben wir sozusagen das Ursprungs-TLC-Match, was leider mittlerweile an Bedeutung verloren hat und für jede Hanswurstfeder eingesetzt wird. Aber es hatte tatsächlich einen Hintergrund, der Sinn gemacht hat. Alle können jetzt alles benutzen und es ist die Frage, was sich durchsetzt.
Genau. Was davon die definitiv direkt Auswirkungen auf dieses Match ist, es gibt einfach viele, viele irre Aktionen in diesem Match. Ist ja kein Wunder, wenn die einen gerne von der Leiter auf die Leute springen, die auf Tischen liegen, und die anderen gerne mit Stühlen um sich schmeißen und man alles drei zusammen in einen Ring schmeißt, zusammen mit Leuten, die auch einfach Bock haben, sich gegenseitig ein bisschen kaputt zu machen. Und dann gibt es auch noch so Menschen, die haben einfach zu diesem Zeitpunkt wenig, wenig Achtung vor ihrer eigenen Sterblichkeit. So zum Beispiel Jeff Hardy, der auch gerne einfach mal so von so, na sagen wir mal, 6 bis 7 Meter hohen Leitern auf irgendwen runtergesprungen ist. Naja. Edge zu dem Zeitpunkt, das war ja auch noch vor seinem Genickbruch auch noch sehr reckless, manchmal ganz gerne. Da sind so viele irre Geschichten drin, Sachen, die man tatsächlich, die ikonisch sind. Bis heute Sachen, die immer mal wieder kommen. In jedem Edge-Highlight-Reel wird mindestens einer, wenn nicht mehrere Spots aus diesem Match drin sein. Ein gutes Match mit einer schönen Stimmung und auch einfach mit abgefahrenem Risiko.
Abgefahrenes Risiko wird auch mit dem Namen assoziiert, der bei mir in meinem dritten Match vorkommt. Wir hatten ihn bereits beim Thema New Japan in der vorletzten Podcast-Folge. Sein Name ist Katsuyori Shibata. Er tritt in meinem Nummer 3 Match hier an gegen Tomohiro Ishii in ihrem ersten Aufeinandertreffen, was sie jemals gegeneinander hatten. Das findet statt im G1 Climax Turnier im Jahr 2013. Wir haben witzigerweise gar nicht explizit über den G1 Climax geredet, aber Felix hat explizit erwähnt, dass es in Japan viele Turniere gibt. Das G1 Climax Turnier ist das definitiv prestigeträchtigste und auch in-ring-technisch beste Turnier, aufwendigste Turnier der Welt im Wrestling. Es geht darum, durch Gewinn eines Turniers, was in so Gruppenphasen wie im Fußball in der WM quasi jeder gegen jeden in seiner jeweiligen Gruppe abläuft, zu bestimmen, wer in der größten Veranstaltung des Jahres den Main-Event-Slot im World Championship Match bekommt. Das ist eine Veranstaltung, die läuft über einen Monat inzwischen fast ab, enthält viele physisch absolut aufwendige Matches, ist für die Wrestler eine Hölle, diese und gleichzeitig der Himmel auf Erden durch diesen Trip zu gehen und wirklich jede Woche in 2-3 mindestens 20-minütigen Matches zu stehen. Aber für jeden Wrestling-Fan, jetzt ist Zeit, um diese Aufnahme beginnt er bald wieder und durchläuft unsere Bildschirme. Definitiv eine Freude, das anzugucken. Also hier, G1 Climax, es ist Wettkampfstimmung, ja, es ist wie WM für die beiden Worker, die sich hier in einem Singles-Match begegnen. Tomohiro Ishii ist ein kleiner, ich glaube, er ist 1,68 großer Brawler, der auch gerne mal ein bisschen doller zuhaut. Und das Gute ist, dass Katsuyori Shibata ihm das ganz ähnlich sieht, als ehemaliger MMA-Kämpfer, auch wenn er ursprünglich aus dem Wrestling kommt, also aus dem Pro-Wrestling, tritt er auch gerne mal ein bisschen stiffer zu, wie man sagt, also härter, legitim härter. Und als sie sich in diesem Match das erste Mal begegnen, klickt es irgendwie zwischen den beiden. Was im Folgenden in nur 12 Minuten stattfindet, ist eine einzige große Prügelei. Die Story des Matches ist nämlich, wer kann wen härter verprügeln? Da gibt es unter anderem einen weltberühmten Spot, in dem sich beide voreinander knien und den jeweils anderen bitten, ihm doch mal ordentlich vor die Brust zu hauen. Hintergrund des Ganzen ist natürlich, dass man seine Härte beweist, ja, seine Männlichkeit. Ja, tritt mich doch, tut mir gar nicht weh, so, jetzt bin ich wieder dran, jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Und ja, es ist die Frage, wer hält das am längsten durch? Ja, also das ist jetzt nicht nur dieses Hinknien, ja, es gibt auch noch andere Abschnitte im Match, aber das ist so eine physische Intensität, mit der dieses Match ausgefochten wird, dass einem wirklich der Mund offen stehen bleibt und man fragt, ihr sollt euch doch gegenseitig beschützen und nicht umbringen. Und ja, es sollte nur das erste von vielen Aufeinandertreffen der beiden Worker sein, denn das Match erreichte in der Folge Kultstatus, ist auch Highlight dieses Turniers auf jeden Fall. Und ja, lasst euch 12 Minuten lang definitiv davon entsetzen, im positiven Sinne, wer hier den längeren Atem hat und wer diese Darbietung physischer Dominanz überlebt, letztendlich.
So, dann kommen wir zu meinem Match Nummer 4. Ein weitaus längeres Match als 12 Minuten. Johnny Gargano versus Adam Cole bei NXT TakeOver New York 2019. Ein relativ aktuelles Match, kann man sagen. Also, was passiert, wenn man zwei der talentiertesten Wrestler der Welt in einem 2-von-3 Falls-Match aufeinander loslässt? Nun, ein 5,45-Sterne-Match, so sagt zumindest Dave Meltzer. Wem das Rating-System von Dave Meltzer jetzt nicht unbedingt was sagt, wir haben das hier und da mal kurz angerissen, aber nie wirklich erklärt. Ich gebe hier die kürzestmögliche Erklärung dieses Rating-Systems und erkläre auch kurz, wer Dave Meltzer ist. Aber wirklich nur in 2-3 Sätzen. Dave Meltzer ist seit Jahrzehnten eine Autorität in der Berichterstattung über Wrestling. Er ist quasi eine lebende Wrestling-Datenbank. Ich sag jetzt mal polemisch, egal was in der Welt des Wrestlings so passiert, man kann davon ausgehen, dass Meltzer davon weiß. Das Rating-System geht von minus 5 bis plus 5 Sterne. Wobei minus 5 Sterne, ja, das ist auch so ein leicht inoffizielles, aber naja, ist wohl wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz doll scheiße. Das sind dann so die Matches, wo man sich denkt, goldene was? Himbeere. Was zum, ja, was in der Filmwelt die goldene Himbeere ist, ein minus 5 Stars Match im Wrestling. Gebt einfach mal ein, minus 5 Stars bei Google. Und guckt mal, was ihr so kriegt.
Welche Matches ihr eher schon von ihm bekommen haben.
Und wenn ihr die Zeit habt, guckt euch das an und dann schlagt die Hände über dem Kopf zusammen und denkt euch, was zum
Darum Fick? Ist den Leuten peinlich zu sagen, dass sie Wrestling gucken.
Ist ein Fakt, ist wirklich so. Nun gut, also diese minus 5 Sterne, also im Endeffekt geht diese Skala von wirklich, wirklich beschissen bis 5 Sterne. 5 Sterne heißt eigentlich ein zeitloser Klassiker. Das heißt, ein 5-Star-Match ist eigentlich immer sowas wie, ja, sagen wir mal, ein Oscar-Gewinner oder das ist wirklich, wirklich gutes, gutes, wirklich, wirklich gutes Match. Also nicht nur ein gutes, sondern ein wirklich gutes Match. Das hat immer irgendwie ein special thing to it. In jüngster Zeit gab es allerdings einige Performances, eben die diese Skala nach oben hin gesprengt haben. Da waren dann 5 Sterne nicht mehr genug, dann musste man mehr als 5 Sterne geben. Die höchste Bewertung bis jetzt sind, glaube ich, 7 Sterne für ein Match zwischen Kazuchika Okada und Kenny Omega bei Wrestle Kingdom in New Japan vor einigen Jahren. Aber das ist auch Wurst. In dieses NXT-Match mit 5,45 Sternen hat eben auch die Skala gesprengt. Hier den Hintergrund zu erklären, ist relativ einfach tatsächlich, denn Cole und Gargano verbindet hier in diesem Match gar keine wirklich groß minutiös vorbereitete Storyline. Was passieren sollte, ist, dass Tommaso Ciampa, der eigentliche NXT-Champion, und Johnny Gargano, sein ehemaliger Tag-Team-Partner, aufeinandertreffen. Die fädeten miteinander, Gargano Ciampa, und Ciampa hat irgendwann geturnt und war dann der Bösewicht und Gargano war immer noch der Face und die haben geclincht und so. Allerdings musste der tatsächlich, also wirklich an der Halswirbelsäule operiert werden und somit wurde der Titel für vakant erklärt und Cole als Gegner etabliert. Das tut aber dem Match keinen Abbruch. Das ist ein vor allem psychologisch sehr, sehr sehenswertes und enorm spannendes und von der Qualität des dargebotenen Wrestlings her einfach ganz, ganz wunderbares Match.
Mein Match Nummer 4 ist ein Triple Threat Match. Oh, schon wieder eine andere Stipulation als davor. Ist ganz einfach erklärt, es ist nicht 1 gegen 1, sondern 1 gegen 1 gegen 1. 3 Leute, jeder gegen jeden. Punkt. Ja, während sich, wie schon erwähnt, im Jahr 2019 das Internet munter darüber streitet, wie viele Flips und High-Risk-Manöver im Wrestling erlaubt sein sollten und ob diese Entwicklung im Sport überhaupt etwas zu suchen hat, Wrestling besteht ja schließlich nicht nur aus High-Flying, zeigt dieses Match aus dem Jahr 2005, ist also schon eine Weile her, dass der heute kritisierte High-Pace, High-Energy-Style, der bereits erwähnten hier Will Ospreay und Ricochet zum Beispiel, aber generell der amerikanisch-britischen Independent-Szene, eigentlich keine Idee von gestern ist. Denn in diesem Triple-Threat-Match begegnen sich AJ Styles, Christopher Daniels und Samoa Joe in einem Titelmatch bei Total Nonstop Action Wrestling, TNA abgekürzt. Das ist eine nicht ganz irrelevante amerikanische Promotion, die mittlerweile wieder in der Bedeutungslosigkeit versunken ist. Mitte der 2000er allerdings einen relativ guten TV-Deal hatte, mehrere Millionen Zuschauer mit einer wöchentlichen TV-Show namens Impact, TNA Impact zog und auch eigene Stars hervorbrachte. Allerdings zum Großteil, das muss man sagen, Müll war. Es war wirklich Bullshit, aber man hat sehr viele ehemalige WWE-Stars im Roster gehabt. Und wenn die Fans zum Beispiel eines Jeff Hardys, der da zwischenzeitlich mal angetreten ist, ihre Lieblingswrestler weiterhin verfolgen wollten, dann mussten sie eben diesen Bullshit ertragen, um die ehemaligen WWE-Stars dort zu verfolgen. Das in aller Kürze TNA. Für diese Company TNA treten also AJ Styles, Christopher Daniels und Samoa Joe in einem Titelmatch der Openweight Division, also der X-Division, so hieß sie damals, an. Das bedeutet im Klartext, dass das keine Division mit Gewichtslimit ist, sondern ein ganz kleiner Mensch kann da gegen einen ganz großen antreten und sie kämpfen trotzdem um den gleichen Titel. Dafür ist dieser Titel da. Der aktuelle Champion ist Christopher Daniels. Das ist ein, ja, etwas mystisch anmutender, arroganter Bösewicht, ein Heel, ein klassisches Arschloch eigentlich. Nur AJ Styles ist der risikofreudige Highflyer, der die Fans mit seinen spektakulären Moves begeistert und mittlerweile auch eine WWE-Legende geworden ist. Und auch Samoa Joe mittlerweile in der WWE, der große, fette Brecher, der mit Power-Moves um sich wirft, die Leute durch die Gegend schleudert, sehr hart zuschlägt, aber auch den ein oder einen Highflying-Move beherrscht und auch mal durch die Luft sausen kann, trotz seiner weit über 100 Kilo. Genau, und das ist auch das, was dieses Match so großartig macht. Diese drei verschiedenen Stile passen perfekt ineinander. Es gibt keinen Moment im Match, wo man sich denkt, ah, da passt das jetzt aber nicht so ganz rein, was du da machst, oder da ist irgendwie da fließt es nicht mehr so gut, da ist der Flow unterbrochen. Es ist ein einziger Sturm aus Kombinationen, aus kreativen Momenten, die im Match mit diesen drei verschiedenen Teilnehmern erzeugt werden. Und es hält keinen Moment still, sondern es steigert sich kontinuierlich immer weiter. Das kleine Publikum von TNA, was immer in den Universal Studios nur knapp 700 Zuschauer hatte, rastet komplett aus. Also eine große Halle hätte das nicht besser machen können. Und ja, es ist wahrscheinlich das beste Match der Company-Geschichte von TNA. Und nicht umsonst sind alle drei Vertreter daraus mehr oder weniger mittlerweile auch Legenden des Business geworden. Gibt's auf dem offiziellen Kanal von TNA, mittlerweile Impact Wrestling genannt, auf YouTube in voller Länge zu sehen. Müsst ihr nur googeln. Sollte dann vorhanden sein, wenn ich mich nicht täusche. Und ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Ist auch eins der Matches, womit man Leute gut in den Wrestling-Sport einziehen kann.
So, meine Nummer 5. Wir sind am Ende angelangt. Will Ospreay gegen Shingo Takagi im Best of the Super Juniors 26 Finale 2019. Ich muss gestehen, ich habe immens mit mir gehadert, Will Ospreay gleich zweimal in diese Liste aufzunehmen. Aber ich habe mich entschieden, das doch zu tun. Und das hat einen guten Grund. Seit einiger Zeit liefert dieser junge Brite, er ist immerhin erst 26, quasi am laufenden Band abgefahrene Performances ab. Er etabliert sich damit immer mehr als eine der modernen Wrestling-Legenden. Und ich sage das, obwohl ich ihn, soweit ich das jetzt einschätzen kann, nicht mal besonders sympathisch finde. Also, weiß ich nicht. Es gibt
Leute, als echten Menschen.
Ja, Leute, die sind auf Instagram, guckst du dir die Sachen an und denkst dir so, naja, und bei mir und Will Ospreay hat es nie richtig Klick gemacht. Ich sehe so die Sachen, die er postet und denke mir so, naja. Das heißt, ich finde ihn einfach so als Menschen, naja. Aber als Wrestler ist er einfach so unglaublich abgefahren krass. Er hat eine unglaubliche Leidenschaft für das, was er tut, und das sieht man. Grundsätzlich könnte er jetzt in Rente gehen und hätte schon mehr geschafft als manch einer in seiner ganzen Karriere. Der kann aber auch jetzt noch ein paar richtig geile Matches machen, seinen Stil anpassen und noch 20 Jahre aktiv bleiben. Abgefahrener Typ. Anyway, dieses Match ist eben ein recht aktuelles und das Finale des von New Japan ausgerichteten Best of the Super Juniors Turniers. Die Story hier ist jetzt die, dass Shingo Takagi, Ospreys Gegner, seit seinem Debüt im Oktober 2018 unbesiegt in dieses Match geht. Das heißt also, dieses Match war früher dieses Jahr, vor gar nicht allzu langer Zeit, und seit Oktober 2018 hat Shingo Takagi kein einziges Match verloren. Shingo Takagi ist ein Berg, er ist unbestreitbar. Ospreay jedoch hat in letzter Zeit an einigem zu knabbern. Er möchte gern gegen die Heavyweights antreten, er hat vor kurzem erst eine herbe Niederlage gegen seinen einzigen Kumpel El Phantasmo einstecken müssen, aber er hat sich irgendwie an die Spitze seines Blocks im Turnier gekämpft und steht jetzt im Finale. Ospreay ist der leichtere von beiden, Ospreay ist der weniger taffe von beiden, der sich immer wieder versucht, in diese taffe Heavyweight-Division reinzuprügeln und hier und da Ansätze hat. Takagi ist der eindeutige Favorit. Wird Ospreay es schaffen, dem unbesiegbaren Dragon Shingo Takagi etwas entgegenzusetzen oder sich gar zum Drachentöter aufschwingen? Darum geht es hier. Dieses Match illustriert sehr deutlich, wie Storytelling in Japan auch einfach funktioniert. Ospreay ist der Underdog, Shingo ist der Favorit. Ein Berg eben, den es zu bezwingen gilt, wenn Ospreay auch den Schritt weiter zum Junior Heavyweight Champion oder zum wirklichen Heavyweight Wrestler schaffen möchte. Aber die beiden reden nicht drüber. Es ist nicht so, dass sich beide gegenüberstehen und sagen, hey, ich bin Shingo Takagi, ich bin ungeschlagen, haha, mal gucken.
Also auch im Vorfeld des Matches.
Ja, alles wird in diesem Match ausgetragen. Die Energie, die von beiden ausgeht über den Verlauf dieser, ich glaube, knappen 30 Minuten, ist abgefahren. Es ist absolut abgefahren, wie beide Männer da alles in diesem Ring lassen, was sie zu geben haben. Und ein tolles Match mit tollen Wrestlern, einer ganz, ganz wunderbar ausgespielten Story. Punkt um.
Kann ich unterschreiben, war bisher mein Lieblingsmatch dieses Jahr, mit Abstand. Haben wir auch beide live gesehen, gleich, also nicht live, wir haben es retrospektiv gesehen, aber gemeinsam und haben beide das Gleiche gedacht. Schön, dass es in deine Liste gekommen ist. Mein Abschluss meiner Liste bildet ein Klassiker. Shawn Michaels, das erwähnte Arschloch, was dann über Umwege kein Arschloch mehr war zu diesem Zeitpunkt, nach einem kurzen Ruhestand, gegen die All-Time-Legende, den wohl bekanntesten Wrestler der heutigen Zeit, immer noch im omnipräsenten Geschehen der WWE, der Undertaker. Shawn Michaels gegen den Undertaker bei WrestleMania 25, das ist mittlerweile, holy shit, auch schon 10 Jahre her. Ja, damals waren beide schon absolute Legenden des Business. Und das Match zwischen den beiden, was sie hier haben, findet bei WrestleMania statt. Was bedeutet das, wenn The Undertaker im Match involviert ist? Undertaker ist bei der Großveranstaltung WrestleMania, bei der wichtigsten Veranstaltung des Jahres, zum Zeitpunkt dieses Matches seit 16 Jahren ungeschlagen. Er hat alle seine Gegner besiegt. Natürlich nur bei der Veranstaltung. Er ist nicht so, dass er noch nie ein Match verloren hat. Nun gibt es aber ein Problem. Shawn Michaels ist ein Gegner, den er noch nie besiegt hat. Oder zumindest nie so, dass es irgendeine Rolle gespielt hätte. Vielleicht mal irgendein Tag-Team-Match, wenn Shawn Michaels auf der anderen Seite zufällig verloren hat. Aber Shawn Michaels ist ein Gegner, mit dem der Undertaker aus irgendeinem Grund nicht zurechtkommt. Es gibt ein ganz berühmtes Match zwischen den beiden bei einer Veranstaltung namens Bad Blood im Jahr 1997, wo ich glaube im ersten prominenteren Hell in a Cell Match die beiden schon einmal gegeneinander angetreten sind. Damals der Gewinner, wenn auch durch äußere Umstände, Shawn Michaels. Es ist jemand, den der Undertaker bisher aus irgendeinem Grund nicht oft im Ring bezwingen konnte, ihm doch gar nicht oft begegnet ist. Es ist jemand, bei dem man sich eigentlich nicht sicher sein kann, schafft es der Undertaker wirklich, dieses technische Genie, diesen Pionier des Businesses auch bei WrestleMania zu besiegen. Deshalb fordert Shawn Michaels nämlich auch den Undertaker heraus. Seine Karriere war zwar bisher schon absolut glanzvoll. Er war World Champion, er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Aber den Streak, so heißt diese Reihe von ungeschlagenen Matches bei WrestleMania, zu brechen, das wäre natürlich nochmal ein ganz anderes Achievement, ein ganz anderer Erfolg für Shawn Michaels. Also fordert er den Undertaker heraus. Und was dann folgt, ist schlicht und ergreifend ein Kontrast von zwei sehr gut zueinander passenden Stilen. Shawn Michaels ist auch nicht klein, aber er ist wesentlich kleiner als Undertaker, der sehr groß ist. Er ist der agile, mit ganzem Herz kämpfende Techniker, der auch den ein oder anderen spektakulären Move mit Mitte 40 noch auspackt. Und der Undertaker ist der Wrestler mit den besten Schlägen im Business. Man sagt auch ein Brawler, wenn man sich sehr viel mit Schlägen und Tritten prügelt. Der auch große Power-Moves auspacken kann. Er hat die berühmtesten Finishing-Moves der WWE-Geschichte. Er hat die große Powerbomb Last Ride. Er hat den Chokeslam. Er hat den Move, wo er auf dem Seil läuft und dann runterspringt, den Oldschool Roadwalk heißt das. Und natürlich seinen Finisher, den Tombstone Piledriver. Und das alles lässt er auf Shawn Michaels niederprasseln. Und umgekehrt geht es hin und her. Und über 25 Minuten geben sich die beiden einfach alles, was sie haben. Und retten damit die trostlose Veranstaltung WrestleMania 25, die abgesehen von diesem Match aus den Geschichtsbüchern gestrichen werden kann. Da ist nun wirklich nichts passiert, was irgendwie erwähnenswert wäre. Aber dieses Match ist bis heute ein absoluter Klassiker. Ich glaube, ich habe es öfter gesehen als irgendein anderes Match in meiner persönlichen Wrestling-Historie, was einfach damit zusammenhing, dass das nach Release 2009 und 2010, dass es 1000 Highlights davon gab auf YouTube, weil jeder über dieses Match gesprochen hat, weil es so gut war. Und um das noch einmal zu verdeutlichen, als dieses Match vorbei war, dachte sich Shawn Michaels, scheiße, hätte ich mal damit aufgehört, weil was Besseres kriege ich nicht mehr hin. Tja, er sollte noch Gelegenheit bekommen, das zu toppen, aber ich will das Match natürlich nicht spoilern. Es sollte auch auf YouTube zu finden sein oder ansonsten über Google. Ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr dieses Match nicht mögt, das kann ich euch verraten, dann seid ihr als Wrestling-Fan höchstwahrscheinlich entweder sehr geschmacksverirrt und könnt euch gerne alte TNA-Aufnahmen angucken, falls ihr auf Trash-Wrestling steht, oder ihr könnt den Sport generell für euch vergessen. Das als Empfehlung. Aber ich hoffe natürlich nicht darauf. Ansonsten hole ich das WWE-Netzwerk, da ist es auf jeden Fall drauf. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer jeweiligen Top 5 Matches. Und wir kommen auch zum Ende unserer Reihe Was ist Wrestling? Wir hoffen, wir haben euch jetzt einen halbwegs verständlichen Überblick über die bunte und absolut unzugängliche Welt des Professional Wrestlings gegeben. Es hilft nichts, ihr müsst leider euch den Dschungel des Professional Wrestlings über YouTube, über Google, über Nächte der Prokrastination, wenn ihr gerade in der nächsten Hausarbeit oder irgendwie der Bewerbung für den nächsten Job sitzt, selber erschließen. Dafür ist Wrestling übrigens besonders gut geeignet, wenn man gerade eigentlich zu tun hat, aber dann irgendwie doch die neueste Match-Konstellation sich mal reinziehen will oder das neueste GIF gecheckt hat und neugierig geworden ist, was Will Ospreay jetzt schon wieder für einen genickbrecherischen Scheiß gemacht hat. Und ja, erschließt euch das selber. Das ist der unterhaltsamste Zugang, glaube ich, zu einem Breitensport, den man sich als Einsteiger liefern kann. Und ja, wenn ihr dann überzeugter Fan seid, kommt natürlich zurück zu unserem Podcast und wartet auf die nächste Folge.
Ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr uns so lange zugehört habt. Das ist der Punkt, an dem wir euch alles mitgegeben haben, was wir euch an Rüstzeug für die bunte Welt des Wrestlings mitgeben können. Geht raus, schaut euch um, entdeckt, was euch gefällt, findet die Sachen, die ihr geil findet. Vielleicht stellt ihr fest, boah, hier 1980er Jahre, ist voll mein Ding. Vielleicht stellt ihr fest, Big Japan Pro Wrestling, wo die Leute in super seltsamen Deathmatch-Stipulations aufeinander losgingen, ist mein Ding. Vielleicht stellt ihr fest, TNA ist mein Ding. Vielleicht stellt ihr fest, das und das. Das ist das, worum es geht. Herauszufinden, was die Sache ist, die einen Spaß macht. Ich glaube, wir haben euch jetzt das an die Hand gegeben, was man braucht, um sich eben in dieser Welt zurechtzufinden. Wir freuen uns drauf, dass ihr hoffentlich wieder bei uns reinschaut in der Zukunft und verbleiben mit einem freundlichen Bis dann.